Dieser Podcast wird Ihnen von der Österreichischen Ärzte- und Apothekerbank gewidmet. Gründen, finanzieren, digitalisieren. Die Standesbank ist an Ihrer Seite. Herzlich willkommen zu Folge 43 von ÖAZ im Ohr. Meine Kollegin Dr. Ruth Streibel hat heute Professor Christian Eggers in unser Studio eingeladen. Gemeinsam widmen sie sich dem Thema Schwindel, ein Symptom, das in der Apotheke, in der Hausarztpraxis und in der Notaufnahme immer wieder auftaucht. Für Betroffene ist Schwindel oft beängstigend, für Behandelnde diagnostisch anspruchsvoll. Heute sprechen wir darüber, wie man Schwindel sinnvoll einordnet, wann Alarmzeichen vorliegen und welche Rolle Arzneimittel spielen können.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ÖAZ im Ohr. In dieser Episode widmen wir uns dem Thema Schwindel. Dazu darf ich Herrn Professor Christian Eggers, Neurologe in Linz und Leiter der Arbeitsgemeinschaft Schwindel und vestibuläre Funktionsstörungen der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie, sehr herzlich begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Professor Eggers. Schwindel ist keine Krankheitseinheit, sondern ein Leitsymptom verschiedener Erkrankungen. So formuliert es die S2K-Leitlinie Vestibuläre Funktionsstörungen, an der Sie auch als Autor mitgewirkt haben. Damit wird die Vielschichtigkeit des Symptoms bereits sehr deutlich. Herr Professor Eggers, wenn Patientinnen und Patienten Schwindel schildern, was kann sich medizinisch alles dahinter verbergen? Welche Arten von Schwindel gibt es und welche Ursachen kommen in Frage?
Ja, umfangreiche Frage und vermutlich eine etwas umfangreichere Antwort. Sie haben schon recht, Schwindel ist keine Krankheit per se, sondern ein Symptom, hinter dem ganz furchtbar viele und auch völlig verschiedene Ursachen stecken können. Die Patienten schildern Schwindel auch durchaus verschieden. Also es gibt Leute, die sagen Schwindel und meinen was anderes. Und es gibt Patienten, die meinen Schwindel und sagen auch was anderes. Also da muss man immer ganz genau hinhören und die berühmte Anamnese machen. Also Schwindeldiagnostik ohne eine wirklich gute Anamnese und ein genaues Hinhören ist quasi unmöglich. Ganz grundsätzlich steckt dahinter, dass die Diagnose eigentlich überwiegend auf der Anamnese und der klinischen körperlichen Untersuchung steckt. Und die ganzen Apparate, die heute so modern sind, sind eigentlich gar nicht so wichtig beim Schwindel, das ist lustigerweise. Gut, was kann dahinter stecken? Also es sind sehr viele verschiedene Krankheiten und die haben natürlich verschiedene Häufigkeiten. Die häufigste nach bestimmten Erhebungen ist der sogenannte Lagerungsschwindel, dieser benigne, periphere, paroxysmale Lagerungsschwindel. Der zweithäufigste ist dann gleich schon ein sogenannter funktioneller Schwindel, wenn man so will, ein phobischer oder psychogener Schwindel, wenn man so will, ein Software-Schwindel, nicht so sehr ein Hardware-Schwindel. Und dann gibt es Schwindel bei der sogenannten Neuritis vestibularis oder Neuropathia vestibularis, wenn also der Nerv eines Vestibularorgans, eines Gleichgewichtsorgans oder das Organ selber, man weiß es gar nicht so genau, wenn die krank sind. Die meniärische Krankheit macht Schwindel. Natürlich machen alle möglichen Krankheiten, die im Gehirn selber sitzen, also Schlaganfälle, Tumoren, Entzündungen und sowas, können Schwindel machen. Multiple Sklerose zum Beispiel kann sich mit Schwindel manifestieren. Dann gibt es noch, wenn man so will, Infektionen oder Krankheiten direkt am Ohr, was natürlich dann mehr was HNO-ärztliches ist. Und es gibt Schwindel im Rahmen von Epilepsie, also ist auch schräg, aber es gibt tatsächlich, dass Patienten einen epileptischen Anfall haben, der sich ausschließlich in Schwindel äußert. Es gibt recht wichtig die Migräne als Ursache von Schwindel, wobei fieserweise die Patienten einen Schwindel haben können ohne Kopfschmerz und trotzdem ist es eine Migräne. Ist natürlich ganz kontraintuitiv. Und es gibt seltene Erkrankungen wie sogenannte episodische Ataxien, wo die Patienten ganz furchtbar plötzlich für kurze Zeit erheblichen Schwindel haben, gar nicht mehr stehen und gehen können und dann ist es wieder aus. Und die Vestibularis-Paroxysmie, was ein bisschen ähnlich ist, ist so wie eine Trigeminusneuralgie, nur an diesem Gleichgewichtsnerven, dem Vestibularis-Nerven. Das ist so noch nicht ganz vollständig, aber weitgehend.
Aber weitgehend. Und welche Beschreibungen helfen besonders, um die Richtung so ein bisschen einzuschätzen?
Ja, da sind so ein paar, sage ich mal salopp, Killer-Fragen, die ich immer stelle. Erstmal natürlich, wie lange ist es schon? Und ganz wichtig ist Folgendes, ist der Patient auf dem Höhepunkt des Schwindels eigentlich gehfähig oder stehfähig? wenn aus der Sicht des Apothekers denkend, muss der Patient ja, wenn er in der Apotheke ist, muss er ja irgendwie hingekommen sein. Nicht? Also der war offenbar noch geh- und stehfähig. Also dessen Schwindel wird vermutlich nicht so stark gewesen sein. Es sei denn, es ist ein episodischer Schwindel, der eben in Attackenanfällen, Episoden kommt. Dann kann es natürlich sein, dass er zu Hause eine Episode hatte, meinetwegen dieser Lagerungsschwindel, der typischerweise im Bett auftritt. Der ist super, super heftig, ganz furchtbar. Da weiß man überhaupt nicht, wo oben und unten ist. Könnte nie und nimmer stehen und gehen. Aber der hält eben nur kurz an und dann kann man wieder stehen und gehen. Und damit kann man natürlich dann doch in die Apotheke kommen. Also diese Frage, kann der Patient gehen und stehen, ist ganz wichtig. Die nächste Frage, ist es ein Dauerschwindel, der sozusagen mehr oder minder immer da ist, vielleicht ein bisschen wellenartig anschwillt, abschwillt? Oder ist es ein Attackenschwindel oder Episode, Anfall, wie auch immer? Das hat dann einen Anfang und ein Ende. Das ist sehr, sehr wichtig. Vielfach wird in der Populärliteratur und in der auch medizinischen Fachliteratur immer der Unterschied gemacht zwischen Schwankschwindel und Drehschwindel. Das ist aber, wie soll ich sagen, rein theoretisch müsste es wichtig sein, wenn man die Physiologie sich dahinter anguckt. Aber die meisten Patienten sagen ohnehin Drehschwindel. Und wenn man ihnen das anbietet, dann nimmt kaum einer, dann wählt kaum einer den Begriff Schwankschwindel. Die meisten sozusagen tippen, ja, ja, Drehschwindel. Muss aber gar nicht stimmen.
Weil es schwierig zu definieren ist für die Personen selber.
Ja, also ob es wirklich, ich sag mal so, man hat ja nicht immer nur junge, akademische, kognitiv auf der Höhe seiende Leute, sondern auch die das nicht sind. Nicht? Und denen fällt es dann tatsächlich einfach schwerer als den anderen sowieso schon, ihre Geschichte gut zu beschreiben. Und deswegen ist eben die Anamnese so wahnsinnig wichtig und wiederholt und was anbieten und vielleicht auch vorspielen. Also ich bin da durchaus auch körperlich aktiv und lege mich hin, und um das alles sehr fassbar zu machen.
Mhm. Und welche Begleitsymptome sind auch besonders aussagekräftig zur Unterscheidung?
Mhm. Gute Frage. Wenn jemand in einer Schwindelattacke-Episode oder wie auch immer auf dem Höhepunkt des Schwindels erbricht, zum Beispiel Übelkeit und Erbrechen, dann liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit was Relevantes vor. Es muss nicht unbedingt ernst im Sinne von gefährlich sein, aber dann ist was gewesen, denn so ohne weiteres erbricht man nicht beim Schwindel. Andere Begleitsymptome sind zum Beispiel der Kopfschmerz bei der Migräne-Schwindel. Ich sagte ja eingangs, kann fehlen, aber meistens ist er dann doch da. Und sei es, dass der Patient einfach nur eine Anamnese von Migräne in den letzten Jahren oder Jahrzehnten hatte. Wenn dann zerebrale, also Gehirnsymptome dazutreten, wie zum Beispiel eine Lähmung oder ein Doppeltsehen oder ein nicht mehr sprechen können, weil die Zunge schwer ist, oder eine halbseitige Gefühlsstörung oder eine Bewusstseinsstörung, dann wird's ernst. Das ist dann ein Hinweis für einen Schwindel eben aus dem Gehirn, zum Beispiel bei Schlaganfall. Gut, Hirntumor nicht so, weil das nicht so schnell geht, nicht? Aber ein Schlaganfall ist ja schlagartig da, logischerweise. Und das ist eine wichtige Differentialdiagnose zum Schwindel.
Sie haben es jetzt gerade vorweggenommen. Also nicht jeder Schwindel erfordert ja sofort die Notaufnahme, aber es gibt eben bestimmte Red Flags. Vielleicht, falls es da noch irgendwas gibt, können Sie uns da vielleicht noch ein bisschen zusammenstellen?
Ja, ja, diese Warnzeichen, Red Flags, sind eben das, was ich letztlich sagte, nicht? Die anderen, wie wir sagen, fokalen Zeichen, also Zeichen, wo man sagen kann, das muss aus dieser oder jener Ecke des Gehirns kommen, wie eben eine Lähmung, wie eine wirklich ganz schwere Sprechstörung, wo eine Zunge schwer ist. Eine Schluckstörung, wenn Leute sich verschlucken, das Doppeltsehen oder das halbseitige Nicht-mehr-Sehen, also eine Hemianopsie, wo man auf der linken und rechten Seite nichts sieht, oder auch Blindheit, ja, oder auch eine Hörstörung, wenn plötzlich das Ohr, ein Ohr, rechts oder links, nicht beide Ohren, das passiert so gut wie nie, aber wenn ein einziges Ohr ganz schlecht hört oder einen sehr lauten Tinnitus hat, dann sind das auch Warnzeichen. Und der Tinnitus und das schlechte Hören und das Verschlagensein des Ohres, also dieses Druckgefühl, wie wenn man eine Passstraße hochfährt oder eine Lift hochfährt, das ist dann wiederum für den Morbus Meniere relativ typisch. Wobei, dummerweise, beim Morbus Meniere nicht alle, wie soll ich sagen, man hat nicht mehr Full House, man hat nicht über alle Karten. Manchmal reichen wenige Symptome und dann ist es ein sogenannter oligosymptomatischer, also ein unvollständiger Meniere, häufiger.
Und diese Anzeichen, bedeuten die, dass es sofort ärztlich abgeklärt werden sollte oder hat man Zeit dafür?
Ja, sag mal so, wenn man ein Zeichen hat, was einen auf die Idee Schlaganfall bringt, dann muss es natürlich sofort sein.
Mhm.
Ja, das ist klar. Wenn man jetzt an eine Epilepsie denkt, aber oh, das ist wirklich selten, das lassen wir weg, ja. Wenn, also sagen wir so, die Dramatik, das ist so ein bisschen schwierig, ja. Die Dramatik des Schwindels, die der Patient erlebt, hat mit der Gefährlichkeit und der Notwendigkeit einer unmittelbaren Abklärung nichts zu tun. Also dieser Lagerungsschwindel, der eben quasi der häufigste ist, der typischerweise morgens im Bett auftritt, wenn sich ein Mensch das erste Mal von rechts nach links dreht oder von links nach rechts oder einfach sich an die Bettkante setzt, um schlicht und ergreifend ins Badezimmer zu gehen. Das ist der typische Beginn eines solchen Schwindels. Dieser Schwindel ist so dermaßen dramatisch, wie gesagt, dass die Leute überhaupt nicht wissen, wo rechts und links ist. Die müssen sich wieder hinlegen. Mit Pech fallen sie aus dem Bett, weil sie eben gar nicht wissen, wo sie sind. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Schwitzen, Todesangst, schlicht Todesangst. Sie glauben, wenn sie es das erste Mal haben, häufig, dass das war es jetzt. Ja, das ist hochdramatisch. Es ist aber völlig harmlos. Der ist noch nie an daran gestorben. Ne? Aber das weiß man ja so ohne weiteres nicht. Und ein solcher Schwindel, ich sag mal so, die haben schon das Recht, in Anführungsstrichen, ins Krankenhaus zu gehen. Das kann man Dübern für übel, auch wenn ich weiß, dass es ein harmloser Schwindel ist. Ne?
Das trifft ja oft auch ältere Menschen. Warum ist denn das so? Warum tritt Schwindel da häufiger auf?
Naja, es gibt Erkrankungen, die quasi ganz klar mehr bei älteren Menschen auftreten. Es gibt einige Schwindelerkrankungen, die durchaus bei jungen Menschen auftreten. Also wenn wir jetzt mal diese Altersabhängigkeit besprechen, warum es bei älteren Leuten häufiger auftritt, dann bezieht sich das eben nicht auf jede Schwindelart, sondern auf manche. Und da ist hauptsächlich der Schwindel beim Schlaganfall, weil Schlaganfall naturgemäß eine Erkrankung jedes höheren Alters ist. Und dann gibt es ja bestimmte seltenere Hirnerkrankungen, die eben auch einfach eher im älteren Alter stattfinden. Zum Beispiel gibt es ja auch Schwindel bei Parkinson, nicht? Also ein Parkinson-Patient, das weiß man ja, die stürzen häufig. Die stürzen jetzt aber nicht so sehr, weil das eigentliche Gleichgewichtsorgan nicht funktioniert, sondern weil sozusagen die gesamte Steuerung des Gleichgewichts im Gehirn aufgrund des Parkinsons nicht mehr so richtig funktioniert. Und dann fallen sie hin. Aber wenn einer mal hingefallen ist, dann hat er automatisch sozusagen Angst, wieder hinzufallen. Und die Angst, wieder hinzufallen, die empfindet er als Schwindel. Das kennt ja jeder. Jeder von uns war mal auf einem Schiff, da wackelt es, dann geht man an Land und es wackelt immer noch. Bei den manchen dauert Stunden, bis es weggeht, bei manchen nur 10 Minuten. Das ist irgendwie so eine Art, salopp gesagt, Einbrennen ins Gehirn und das bleibt dann, nicht? Gut, das ist jetzt nicht dasselbe wie ein Sturz, aber wenn man irgendwo mal gestürzt ist, vielleicht an einer ganz bestimmten Stelle bei dem und dem Fußweg da an der Kreuzung oder so, weil Eis war, dann, das wird auch irgendwie jeder kennen, dann wird man, wenn man wiederkommt die nächsten Wochen und Monate, genau an dieser Stelle ein Unsicherheitsgefühl verspüren und das ist eben, wenn man so will, Schwindel. Das Gefühl des bedrohten Gleichgewichtes, nicht? So kann man ja Schwindel definieren.
Das heißt auch so ein bisschen eine psychische Komponente dabei.
Es hat immer eine psychische Komponente dabei. Was heißt immer? Nein, immer kann man nicht sagen. Was hat häufig eine psychische Komponente dabei? Aber jetzt nochmal zurück. Sie sagt, was die alten Leute, warum die häufiger stürzen? Eben weil sie häufiger Schlaganfälle haben und weil meinetwegen solche Erkrankungen wie Parkinson häufiger sind. Und dann, ich meine, so fies es ist, ja, im Alter funktioniert alles nicht mehr so richtig gut. Viele Leute haben dann eine Hüftendoprothese, eine Knieendoprothese, haben nicht mehr so viele Muskeln und eine Polyneuropathie, die auch einen Schwindel machen kann, also die eine Gangunsicherheit machen kann, die dann eben als Schwindel empfunden wird. Und das kommt alles zusammen sozusagen. Und dann gibt es eine Erkrankung, eine bilaterale Vestibulopathie. Also Vestibulopathie heißt, dass das Gleichgewichtsorgan, machen wir ja zwei, auf jeder Seite eins, dass das Gleichgewichtsorgan einfach nicht mehr so empfindlich ist. Und wenn das auf beiden Seiten der Fall ist, dann fehlt eben auch der sensorische Input dieses Gleichgewichtsorgans für das Gehirn, damit das Gehirn alles so steuert, dass der Mensch aufrecht stehen bleibt und nicht hinfällt. Ne? Also diese bilaterale Vestibulopathie ist typischerweise etwas, was im Alter mehr auftritt. Und da gibt es so eine Art von Schwindel, die jeder Hausarzt kennt und jetzt quasi die Hände vom Kopf zusammenschlagen würde, weil das einfach so häufig ist. Das ist ein Schwindel von dann deutlich älteren Leuten, sagen wir mal ab 65, der was dazu tun hat mit einem Alterungsvorgang des Gehirns und sehr viel zu tun hat mit Bluthochdruck. Ja, und da kommt der Apotheker rein. Sie wissen ja, dass Bluthochdruck erstmal super häufig ist und zweitens viel schlimmer, oft nicht erkannt wird, nicht ernst genommen wird, die Tabletten werden nicht genommen, es sind auch viele Ärzte ziemlich schlampig damit, die Patienten sind schlampig damit. Und wenn man über einige Jahre einen zu hohen Blutdruck hat, dann gibt es so etwas wie eine vaskuläre Leukenzephalopathie oder Small Vessel Disease oder subkortikale arteriosklerotische Enzephalopathie, wie auch immer, es mehrere Namen dafür. Und das ist so eine Erkrankung, wo die sogenannte weiße Substanz im Gehirn Schaden nimmt, so großflächigen Schaden nimmt. Das kann dann resultieren in einer Gangunsicherheit und das wird wieder, sagen wir so, die sind oft gar nicht so unsicher in dem Sinne, dass die gar nicht fallen. Jetzt, wenn man sie fragt, sind sie denn mal in den letzten 6 Monaten gefallen? Nein, das sind sie nicht. Ja. Aber trotzdem fühlen sie sich ständig unsicher und das ist eben dann, ich wiederhole mich, Ausdruck dieser sogenannten vaskulären Leukencephalopathie, die wiederum häufig eben mit dem schlampigen Einstellung des Blutdrucks zu tun hat.
Mhm. Ist die behandelbar?
Naja, wenn sie erstmal da ist, nicht so, ehrlich gesagt, oder wirklich nur in Grenzen. Was grundsätzlich jeder Mensch machen kann, ist es ganz banal, aber trotzdem wichtig zu verstehen, ist natürlich ein Gleichgewichtstraining, nicht? Man muss sich ja klar machen, das Gleichgewicht ist nichts Selbstverständliches. Ein Baby, was auf die Welt kommt, braucht mindestens ein Jahr, um gerade mal eben mit Mühe stehen zu können. Und wenn sie dann gegen dieses Baby hauchen und pusten, fällt es gleich um. Ne? Der Mensch ist eines der wenigen Tiere, was auf zwei Beinen steht. Ne? Das macht es schon mal schwerer. Und zum Üben jetzt, wer Seiltänzer im Zirkus ist oder auf einer Slackline geht, der schafft es auch nicht am ersten Tag. Ne? Also sie können das üben und jetzt bei den alten Leuten, wo sie fragten, ob man was machen kann, ja, wenn man denen ganz bewusst Gleichgewichtsübungen aufgibt und sie auch machen, ja, die dürfen nicht die Störrischheit haben, das nicht zu machen, dann bringt das schon etwas. Und hauptsächlich das Demonstrieren, also ich demonstriere dem Patienten dann in der Untersuchung, dass sie eigentlich gar nicht wirklich einen Grund haben für Schwindel. Zum Beispiel, das ist ganz banal, ich schubse die einfach. Ich sage dem Patienten, schauen Sie, ich schubse sie jetzt und sie müssen sich retten. Und dann schubse ich sie und es gibt Krankheiten, da fallen die einfach um. Die können sich nicht retten. Ich meine, die fallen natürlich nicht um, da achte ich drauf, dass sie sich nichts tun, aber sie würden umfallen, wenn ich sie nicht hielte. Und ein Patient, bei dem das Gleichgewicht eben eigentlich noch in Ordnung ist, den schubse ich und je jünger er ist, desto mehr schubse ich ihn und sehe, schauen Sie, sie fallen nicht um. Ja? Und sie können auf einem Bein stehen und sie können, mit 80 verlange ich es nicht mehr, aber bis zu 65 verlange ich es, sie können auf einem Bein mit geschlossenen Augen stehen. Ihr Gleichgewichtsorgan muss oder ihr Gleichgewichtssystem muss funktionieren, die Hardware stimmt. Ne? Und dann ist es eben häufig die Software oder eine Mischung.
Ein möglicher Auslöser sind ja auch Medikamente. Mhm. Wann sollte man bei Schwindel denn besonders an arzneimittelinduzierten Schwindel denken?
Naja, es gibt bestimmte Medikamente, die es mehr machen und weniger machen. Also die Antikonvulsiva, Antiepileptika, Carbamazepin zum Beispiel, Phenytoin, Oxcarbazepin, die Barbiturate, die machen das gerne. Dann auch die, neu sind sie auch nicht, also Pregabalin und Gabapentin, das kennen Sie ja, weil das ein Renner ist, nicht? Die machen auch Schwindel, aber nicht, weil sie eigentlich auf das vestibuläre System einwirken, sondern weil sie so eine Müdigkeit und Benommenheit machen, nicht so eine Schwerbesinnlichkeit machen. Aber da kommen wir zurück zu dieser Vielschichtigkeit der Schilderung, nicht? Also wenn jemand irgendeine Art von Benommenheit hat, dann geht er eben zum Arzt und sagt das Wort Schwindel und meint eigentlich eine Benommenheit, nicht? So, natürlich Benzodiazepine, klar, Diazepam, Lorazepam, Bromazepam, Oxazepam, wie sie alle heißen. In einer höheren Dosierung machen es auch, Opiate auch in der höheren Dosierung. Und dann nicht zu vergessen Blutdruckmedikamente, nicht? Ich meine, ich habe gerade groß die Lanze gebrochen für eine stringente und strenge Behandlung des Blutdrucks bis runter auf 125. In Amerika werden 120 angestrebt nach Leitlinien. Aber wenn, ich sag mal, wenn ein Patient zu Ihnen kommt mit einem frisch diagnostizierten Bluthochdruck, kommt er in die Apotheke und holt sich seine Schachteln ab und ist brav und nimmt es schnell alles in der normalen oder in der vorgeschriebenen Dosis ein, dann kann es natürlich sein, dass der Arzt etwas zu ehrgeizig war. Nein, er war nicht zu ehrgeizig. Mach es anders. Wenn der Blutdruck, ein zu hoher Blutdruck, wenn jemand läuft seit Jahren mit 160, 180 rum, ja, wenn ich den Blutdruck dann auf 120 schnell senke, also innerhalb von 2-3 Tagen oder so, dann kommt der Patient zu mir und schimpft mit mir, weil ihm schwindelig ist, weil er benommen ist, weil, keine Ahnung, es geht ihm nicht gut. Ne? Obwohl er ja einen super tollen Blutdruck hat, aber er hat ihn zu schnell bekommen. Deswegen ist es so, dass man eigentlich geschickterweise klein anfängt mit der Blutdruckbehandlung und langsam steigert, keine Ahnung, über 4 Wochen oder irgend sowas, ja. Dann gewöhnt er sich dran und dann kann er auch in 120 rumlaufen. Ja? Also meine junge Frau, meine eigene Frau hatte früher 90 zu 60 und hat trotzdem Bäume ausgerissen. Kleine Bäume, aber immerhin. Ja? Also langfristig macht ein niedriger Blutdruck kaum was. Kurzfristig, wenn er schnell gesenkt wird, kann es ärgerlich sein. Und dann schmeißt der Patient die Tabletten weg und man hat nichts davon. Ne?
Gibt es auch Arzneimittel, die vielleicht unterschätzt werden als Auslöser von Schwindel? Oder kommt Ihnen nichts Neues unter und es ist alles relativ bekannt, wenn jemand zu Ihnen kommt mit einer Polypharmazie?
Ja, also nochmal, Antikonvulsiva, sedierende Psychopharmaka, das sind ja mehrere, das sind ja nicht nur die Benzodiazepine, die Blutdruckmedikamente und Analgetika in höheren Dosierungen, das sind diejenigen, würde ich sagen.
Gerade weil sich viele PatientInnen ja schnelle Linderung erhoffen, ist die Wahl der passenden Therapie entscheidend. Können Sie für uns vielleicht kurz skizzieren, welche Therapieoptionen es gibt und welche Rolle medikamentöse im Vergleich auch zu nicht-medikamentösen Maßnahmen spielen?
Also dieser Lagerungsschwindel, ich glaube, den jeder irgendwie kennt oder mal gehört hat, der kommt ja dadurch zustande, dass sich diese sogenannten Kristalle im Ohr da bilden und da ist kein Kraut gegen gewachsen. Nicht? Da muss man die Diagnose stellen und solche Lagerungs- oder wie gesagt, Befreiungsmanöver machen. Also den Patienten dreht man irgendwie in eine bestimmte Richtung, damit diese Kristalle wieder dahin kommen, wo sie hingehören. Und da gibt es kein Medikament. Es gibt nur ein paar Studien, kleinerer Natur, aber immerhin randomisierte, verblindete Studien, überwiegend aus Korea, wo lustigerweise Vitamin D das Rezidiv verhindert. Also natürlich nicht verhindert, aber besser ist als Placebo in der Verhinderung. Ne? Nun habe ich das Gefühl, Vitamin D-Mangel ist gerade modern und das hat wirklich jeder. Das ist, ich glaube, Sie haben noch nie so viel Vitamin D-Tabletten oder Öle verkauft wie in diesen Jahren, scheint mir. Aber unabhängig davon, Sie wollten wissen, welches Medikament da hilft. Ja, das ist, macht schon irgendwie Sinn, diesen Patienten Vitamin D zu substituieren, den mit dem Lagerungsschwindel. Dann, was relativ häufig ist, ist die Neuritis vestibularis. Das, man weiß gar nicht so genau, was es ist, aber man geht irgendwie davon aus, dass es irgendeine Art von Entzündung ist. Hat es noch nie wirklich bewiesen. Da gibt man Cortison im Stadium, im akuten Stadium über etwa 3, 4, 5, 6 Tage in absteigender Dosis. Und das ist auch in randomisierten klinischen verblindeten Studien belegt, dass es wirkt. Danach macht man bei dem Patienten nichts Medikamentöses, sondern eben das Gleichgewichtstraining, was ich vorhin erwähnte. Und wenn ein Patient einen akuten Schwindel hat, wo er Übelkeit oder Erbrechen hat, dann kommt das gute alte Dimenhydramin ins Spiel. Das senkt ja das Empfinden von Schwindel und ist auch antiemetisch wirksam, macht aber eben auch müde. Das ist ja auch ein Medikament, was man gegen Reisekrankheit sozusagen vorab nehmen kann. Übrigens auch Ingwer-Tabletten, ja, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber wenn jetzt ein Patient einen Hardware-Schwindel hat, wie meinetwegen Neuritis vestibularis, dann soll man ganz bewusst das Dimenhydramin nicht länger geben, weil es eben diesen Übungseffekt, die zentrale Rekompensation des Gehirns, behindert. Also kurze Zeit ja, zur Symptomlinderung, 1, 2, 3 Tage, je nachdem, wie lange der Patient leidet, aber dann sollte man es ganz bewusst nicht mehr geben. So, andere Medikamente, ist immer die Frage, sprechen wir von der Akutmedikation in der Zeit, wo der Patient unter dem Schwindel heftig leidet, oder ist es mehr eine Art von Prophylaxe gegen die nächste Attacke? Ne? Als Akutmedikation kann man natürlich auch Benzodiazepine geben. Klar, die haben diesen sedierenden Effekt. Meinetwegen auch Metoclopramid, um den Brechreiz, oder Ondansetron, genau, um den Brechreiz zu vermindern. Man kann Dopamin, antidopaminerge Neuroleptika geben. Haloperidol früher, das wird immer noch teilweise gegeben gegen Schwindel, nicht? Nicht mehr in der Psychiatrie so sehr, auch noch, aber nicht so sehr. Und auch Cortison hat mindestens gegen Übelkeit, ja, und das ist ja oft vergesellschaftet, hat einen gewissen Effekt. Aber ich glaube, zu weit über 90% beim akuten Schwindel wird Dimenhydramin gegeben. Die andere Thematik ist die der Prophylaxe, um quasi ja irgendwie einen chronischen Schwindel zu beenden oder irgendwelche Schwindelattacken, die kommen könnten, zu vermeiden. Fangen wir mal mit dem Meniere an, also Morbus Meniere an. Da kennen Sie alle das Betahistin, gibt es seit Ewigkeiten, wird super häufig verschrieben. Das Dumme ist, dass, glaube ich, vor 5 Jahren oder so eine wirklich große, gut gemachte, randomisierte, verblindete Studie zu diesem Betahistin bei Meniere rauskam, die leider keinen Effekt gezeigt hat. Keinen Effekt, ziemlich frustrierend. Ist bei vielen auch noch nicht angekommen, deswegen wird es immer noch verschrieben. Aber eigentlich muss man frustriert sagen, das Betahistin hat keine gute evidenzbasierte Evidenzbasis. Es gibt gewisse Hinweise dafür, dass wenn man zum Betahistin Monoaminooxidase B-Hemmer wie Seligelin oder Rasagelin dazugibt, dass dann die Pharmakokinetik vom Betahistin so dramatisch verlangsamt wird, dass viel höhere, ich glaube sogar 100-mal höhere Spiegel, Blutspiegel vom Betahistin zustande kommen, eben bei der Co-Medikation mit Seligelin, Rasagelin. Und da gibt es sozusagen präliminare Ergebnisse, dass dann das Betahistin tatsächlich in der Rezidivprophylaxe bei Meniere hilft. Aber es ist noch nicht so weit, dass da eine vernünftige, belastbare Studie rausgekommen ist. So viel zu Meniere. Wenn ein Patient einen Migräneschwindel hat, also das wäre dann eine vestibuläre Aura bei der Migräne, nicht? Sie kennen den Begriff Aura bei der Migräne. Die häufigste Aura ist ja visuell. Manche Leute haben eine Sprachaura, manche Leute können über Kribbeltes oder eine Lähmung oder so. Und die vestibuläre Aura ist ja halbwegs selten. Ja. Wenn also einer eine Migräne hat, dann macht es natürlich Sinn, eine prophylaktische Therapie gegen die nächste Migräneattacke zu beginnen. Da gibt es die guten alten Medikamente, Beta-Blocker, Metoprolol, Propranolol, Valproat, Amitriptylin und eben, das wissen Sie alle, die CGRP-Antikörper seit 7 Jahren, Frema, Nezumab oder Irenumab, wie die heißen. Und man weiß, dass das Ohr, also das ist Vestibularorgan, allerlei CGRP-Rezeptoren hat, lustigerweise. Also das bietet sich von daher an, dass eben solche monoklonale Antikörper gegen CGRP da helfen. Und das sind auch Erfahrungen. Die Studien mit den Migränemedikamenten, mit diesen monoklonalen, da waren die Endpunkte eigentlich nie die Migräne, sondern immer nur die Kopfschmerztage. Ne? Insofern ist das wissenschaftlich gar nicht so richtig belegt. Aber die klinische Erfahrung sagt, dass ein Patient auch in Bezug auf seine Aura und eben auch seine vestibuläre Aura von diesen Antikörpern profitiert. So, und dann kommen wir zum Thema des phobischen Schwindels. Der hieß früher phobischer Schwindel, jetzt heißt er Persistent Perceptive Postural Dizziness. Also persistierender, perzeptiver, postural heißt im Stehen, der ist nie im Liegen. Posture heißt ja Position oder in Englisch. Ja. Also das ist dieser Schwindel, der ziemlich klar ein Software-Schwindel ist, den sehr wohl junge Studenten kriegen können. Das ist ein Schwindel, der ein bisschen paradox ist. Die Patienten berichten eben Schwindel, was immer das ist. Ja. Und lustigerweise ist der Schwindel umso stärker, je harmloser sozusagen die Unterlage ist, auf der sie gehen. Also wenn sie zu Hause oder auf der glatten Straße oder in der Turnhalle gehen oder so, dann ist ihnen schwindelig. Wenn sie im Wald gehen, wo überall Wurzeln, Steine und ich weiß nicht was sind, da fühlen sie sich super wohl. Und wenn sie Tennis spielen und dann herspringen müssen, wo ihr Gleichgewicht wirklich gefordert ist oder beim Skifahren, dann ist sie nicht schwindelig. Also paradox. Dazu kommt, wenn sie dann ein bisschen Alkohol trinken, ein bisschen Alkohol, ein Achtel reicht, dann ist der Schwindel weg. Ja? Wo doch jedem, der richtig betrunken ist, der Schwindel erst kommt. Ne? Woran liegt das? Das liegt daran, dass das Alkohol eigentlich, wenn man so will, ein Psychopharmakon ist, das entspannt und es entspannt dann eben auch die Psyche bei diesen Patienten und dann empfinden sie ihren Schwindel, oder was heißt empfinden? Sie spüren keinen Schwindel. Es gibt ja auch keinen Grund für Schwindel. Die sind dann in der Gleichgewichtsprüfung super gut, die sind sogar besser als die anderen, nicht besser als die Gleichaltrigen. Trotzdem verspüren sie den Schwindel. Und genau, das ist das Wichtige. Bei diesen Patienten ist es, ja, ziemlich häufig, sagen wir so ganz grob, in der Hälfte der Fälle haben sie im Hintergrund eine Depression oder wenigstens allerlei depressive Symptome. Die müssen jetzt nicht so ausgeprägt sein, dass man sagt, Full House, alles abgehakt, das ist eine Depression. Aber es ist wirklich nicht selten, also alles andere als selten, dass sie eine ernste, was heißt ernste, also eine echte, vielleicht nicht eine schwere Depression, aber eine echte, klar zu diagnostizierende Depression haben. Das wissen sie ja nicht unbedingt. Ich meine, kaum ein Patient geht zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich habe eine Depression, nicht? Gerade wenn die Patienten, die ihre depressiven Symptome eher körperlich empfinden, als Schwindel, als Kopfschmerzen, als Sehstörung, als Übelkeit, als Schwäche, als Kribbeln, ich weiß nicht was alles, ja, Tinnitus und so. Gerade diese Patienten, die glauben ja nicht so recht an ihre Depressionen, sondern gehen eben von einem Organdoktor zum anderen Organdoktor, nicht? Und da muss man sich eben auch diesen Patienten widmen und die richtigen Fragen stellen, um das rauszukriegen. So, wenn jetzt also einer der Depressionen im Hintergrund hat, dann gebe ich natürlich Antidepressiva. Und die sind dann gleich auch gegen den Schwindel gerichtet, wenn sie nur natürlich nicht direkt gegen den Schwindel gerichtet sind. Es gibt neuere Medikamente wie das N-Acetyl-D-Leucin. Genauer gesagt, das ist jetzt gerade von der EMA zugelassen worden bei einer sehr seltenen neurologischen Erkrankung namens Niemann-Pick Typ C. Und das hilft auch gegen super seltene Arten von Schwindel. Meinetwegen der erworbene Pendelnystagmus, das ist so eine Art Augenbewegungsstörung, die Patienten haben können, die am Hirnstamm eine Krankheit haben wie Multiple Sklerose oder Schlaganfall. Da hilft das. Was Sie auch kennen, ist das Famprideine. Das ist dieses Medikament, was bei Multiple Sklerose teils gegeben wird, nicht als ursächliche Behandlung, sondern als Behandlung, die die Gehfähigkeit verbessert bei Patienten mit MS. Famotidine oder Thiaminopyridin. Das hilft zum Beispiel einer weitgehend selten, nicht super selten, aber weitgehend selten Schwindelart, das sogenannte Downbeat-Nystagmus-Syndrom, also ein Nystagmus, ein Augenzucken nach unten. Diese Patienten haben nicht selten auch eine Erkrankung des Innenohres, also ihres Gleichgewichtsorgans, nicht des Hörorgans, des Gleichgewichtsorgans. Und wenn die dieses Famotidine oder Thiaminopyridin nehmen, dann wird das besser. Das hilft denen oft ziemlich gut.
Das heißt, da tut sich schon auch noch ein bisschen was in der Forschung und Entwicklung.
Ja, schon. Und es gibt so eine Substanz, die allerdings auch noch nicht wirklich zugelassen ist, aber in der Erprobung ist, die heißt Epsilen oder SPI-1005. Aber wie gesagt, das ist noch nicht in Apotheken drin. Das, sagen wir, ist vielversprechend. Und dann gibt es eine andere Substanz, die heißt, hatte wieder so einen noch vorläufigen Namen, SENS-111. Die wird gegeben gegen die akute unilaterale Vestibulopathie oder Neuritis vestibularis, was dasselbe ist. Und dann gibt es, und das ist wahrscheinlich ein häufiges Einsatzgebiet, gibt es eben das Dimenhydrinat oder Meclizin bei der Reisekrankheit, nicht? Was man Leuten ja durchaus empfehlen kann, wenn sie sagen, ich fahre jetzt, keine Ahnung, über die Passstraße den Glockner hoch oder so und wenn ich nicht selber am Steuer sitze, wird mir übel, dann macht es durchaus Sinn, das zu verschreiben.
Wenn wir vielleicht einen kleinen Blick auf die Epidemiologie werfen, wie sieht das aus mit den unterschiedlichen Schwindelarten und gibt es vielleicht auch geschlechtsspezifische Unterschiede?
Also erstmal ist es wahnsinnig häufig, ja, das ist schon mal klar und im Alter immer häufiger. Im jungen Alter gibt es naturgemäß die Migräne, also den Migräneschwindel, weil die Migräne einfach im jugendlichen, ersten Erwachsenenalter häufiger ist. Die Multiple Sklerose als Ursache ist auch eine Erkrankung des jüngeren Alters. Dieser Lagerungsschwindel, der zwar, glaube ich, seinen Altersgipfel etwa um 60, 70 hat, kommt auch bei Kindern vor, durchaus, ja. Wirklich bei Kleinkindern. Diese Neuritis vestibularis, die einigermaßen häufig ist, ja, hat einen Altersgipfel von 60 vielleicht, kann aber auch durchaus mal 30-Jährige betreffen. Also da ist die Kurve, der Gipfel ist sehr flach. Schlaganfall natürlich logischerweise die älteren Leute. Geschlechtsspezifische Unterschiede. Naja, Migräne ist häufiger bei Frauen. Multiple Sklerose ist häufiger bei Frauen.
Okay, also eher die Grunderkrankungen.
Die Grunderkrankung. Sozusagen. Das ist ganz spezifisch. Ja. Na, nee, da. Also da sind die Unterschiede wirklich klein.
Und Sie haben kurz die Kinder erwähnt. Gibt es da noch irgendwie, weil Schwindel bei Kindern hört man ja eher selten, wenn dann eben vielleicht Lagerungsschwindel, aber gibt es da sonst noch irgendwelche darunterliegenden Gründe?
Ja, die Migräne, nicht? Also die vestibuläre Migräne, die sich bei Kindern ja sowieso ganz anders zeigen kann. Und natürlich bestimmte epileptische Anfälle. Es gibt ja bestimmte Epilepsien, die im Kindesalter, also die typisch für das Kindesalter sind und die können dann auch mit Schwindel einhergehen.
Wenn wir vielleicht noch ganz kurz zum praktischen Alltag kommen in der Apotheke, welche Fragen empfehlen Sie für einen kurzen Mini-Check, wenn jemand mit Schwindel in die Apotheke kommt?
Vermutlich mit dem Ziel, dass der Apotheker sagt, Sie müssen unbedingt ins Krankenhaus oder nicht, oder? Ist das so ein bisschen der Hintergrund?
Genau, dass man es einfach ein bisschen einordnen kann auf Basis dessen, was Sie jetzt mit uns geteilt haben.
Also die eine Frage ist, wenn der Patient vor der Apotheke an der Tresen steht, dann kann er offenbar stehen. Da brauche ich nicht zu fragen, können Sie stehen oder gehen. Ne? Aber ich muss ihn dann fragen, waren Sie vor 3 Stunden, gestern war nimmer, auf dem Höhepunkt des Schwindels geh- und stehfähig, ja oder nein? Was hatten Sie, haben Sie erbrochen, ja oder nein? Wenn der Patient nicht steh- und gehfähig war, weil er erbrochen hat, wenn er vielleicht noch dazu irgendwelche Symptome hatte wie Sprechstörung, Sehstörung, Doppelbilder, Lähmung, dann muss er wirklich ins Krankenhaus. Also ich schicke nicht jeden ins Krankenhaus und ich bin jemand, der den überfüllten Notaufnahmen leidet, aber der muss dann wirklich ins Krankenhaus. Wenn der Schwindel mit einer Hörstörung einhergeht, also dass er einfach weniger hört oder einen neuartigen Tinnitus hat, dann ist es verdächtig auf Meniere oder wieder was anderes. Da muss er auch ins Krankenhaus. Wenn er natürlich immer noch eine starke Übelkeit verspürt, während er in der Apotheke steht sozusagen und wackelig geht oder so, muss er auch ins Krankenhaus. Wenn es ein junger Mensch ist, der, und wie lange es besteht natürlich, je länger ein Schwindel schon besteht, desto weniger giftig kann er sein, nicht? Und wenn ein Patient meinetwegen episodischen Schwindel hat und hat die gleichen Episoden schon 5 oder 10 oder 100 Mal gehabt, dann wird es kein Schlaganfall sein, nicht? Das geht dann nicht.
Fein, damit haben wir jetzt einen wirklich guten Überblick über Ursachen, über Warnsignale und über Therapieansätze gewonnen. Vielen Dank dafür. Wenn Sie noch 3 zentrale Botschaften haben zum Umgang mit Schwindelpatientinnen generell, welche wären das?
Also einmal eine Botschaft an die Ärzte. Bitte fangt nicht mit dem MRT vom Kopf oder von der Halswirbelsäule an. Das ist schlichter Unsinn. Die gute alte Kunst der Anamnese, Klammer auf, die leider schlecht bezahlt wird, Klammer zu, ist einfach das A und O. Eine körperliche Untersuchung wird auch schlecht bezahlt, aber ist auch wichtig. Und natürlich muss man eine gewisse Kenntnis haben. Nicht? Es sind einfach 20 Erkrankungen, die komplett verschieden sind. Und ich gebe zu, ich habe auch nicht immer alle. Ich bin nicht geboren worden und habe das gewusst. Ich habe irgendwann mal begonnen, mich dafür zu interessieren. Und jetzt habe ich das bei mir im Kopf und kann es im Schlaf machen. Das zu erlernen, muss man wollen. Es geht dann aber auch. Ne? Noch eine Botschaft mehr für die Ärzte, aber auch für die Patienten. Es wird die Halswirbelsäule unglaublich oft angeschuldigt für alles. Nicht? Die Halswirbelsäule ist irgendwie heutzutage für alles schuld. Je mehr ein Arzt von Schwindel versteht oder jemand von Schwindel versteht, desto seltener ist die Halswirbelsäule schuld. Ehrlich gesagt ist sie eigentlich nie schuld. Aber es wird unglaublich oft das HWS-MRT gemacht. Und was sehe ich bei einem Patienten, der mehr als 30 Jahre alt ist? Ich sehe irgendeinen Verschleiß. Ja, sage, ah, sie? Ah, da ist ja was. Ja, heißt gar nichts. Mhm. Ja. Ich habe auch graue Haare, das heißt nichts. Das kommt man irgendwann. Ne?
Ja.
So, und für die Patienten, ja gut, die Warnzeichen, die haben jetzt die Patienten oder die Apotheker gehört. Auch für Patienten bitte nicht so sehr technikgläubig sein, sondern wissen, dass das Beschäftigen des Arztes mit den Symptomen, mit der Anamnese, dass das das Wichtige ist.
Ja, das heißt, die Symptome wahrscheinlich auch gut merken einfach und vielleicht aufschreiben.
Sich überlegen, wie man sie schildern soll und vielleicht auch den Arzt dazu anhalten, die Symptome zu schildern. Mhm. Nicht in der Hoffnung, dass er versteht, wie er das einbaut in seine Diagnose.
Fein. Herr Professor Eggers, vielen Dank für das Gespräch, für Ihre Zeit und die vielen wertvollen Informationen hier zur Einordnung von Schwindelarten, von Umgang damit in der Apotheke. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne.
Das war Podcast-Folge 43 von ÖAZ im Ohr mit dem Schwindelexperten Professor Christian Eggers und meiner Kollegin Dr. Ruth Streibel. Werfen Sie auch einen Blick in die aktuelle Ausgabe, die ÖAZ 13 von 2026. Dort lesen Sie, warum bei Schwindel nicht die Art der Beschwerden entscheidend ist, sondern auch Verlauf, Auslöser und Begleitsymptome. Und woran Sie erkennen, wann Selbstmedikation endet und sofortige ärztliche Abklärung beginnt. Außerdem widmen wir uns der Bienen- und Wespengiftallergie. Vom richtigen Verhalten nach dem Stich bis zur Allergen-Immuntherapie, die bei rund 90% der Betroffenen langfristig vor schweren Reaktionen schützt. Und wir zeigen, welche Denkfehler unsere pharmazeutische Entscheidungsfindung beeinflussen und wie wir ihnen aktiv gegensteuern können. Alle Beiträge finden Sie auch online auf oeaz.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen mit einer neuen Ausgabe von ÖAZ im Ohr. Bleiben Sie neugierig, gut informiert und denken Sie dran, Ihr Wissen ist die beste Medizin. Dieser Podcast richtet sich an Fachkreise und dient der Vermittlung von allgemeinem Wissen über pharmazeutische und medizinische Themen. Es werden keine konkreten Therapieempfehlungen oder individuelle Ratschläge für Laien gegeben. Die Inhalte ersetzen keinesfalls den Besuch bei einem Arzt, einer Ärztin oder einer Apothekerin, einem Apotheker.